drei wichtigsten Tipps, wenn darum geht, auch wirklich so zu führen, dass der Konflikt gar nicht erst groß wird. Was ist so dein Eindruck? Also wie gehst du mit Führungskräften um, wie mit Mitarbeitenden in Mediationen, damit die sich öffnen können, auch wenn vielleicht nicht von vornherein so eine Kultur da ist?
Wenn wir einen Konflikt haben, was könnte eine Ursache sein?
Das heißt, bei dieser größten Führungsspanne von 160 ist es dann passiert. Was waren so die Vorwürfe, die andere an dich herangetragen? Was waren die Schwierigkeiten? Bestimmte Gefühle wie Hilflosigkeit durfte man wahrscheinlich besser nicht zeigen, so fantasiere ich mal. In einer Ausbildung bin ich sogar von dreien gefordert worden, als jemand, wo, ne, die Teilnehmer mit mir Spannung hatten.
Überhaupt den Raum zu schaffen, wo man miteinander über vieles einfach sprechen kann. Die Idee kam von den Mitarbeitern. Klärungshilfe ist für mich halt eine genial entwickelte, kleinschrittige, strukturierte Vorgehensweise. Klarheit heißt ja nicht, dass alles harmonisch und Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber dass ein Konflikt total normal ist. Wie kann ich ihn entweder vorher schon vermeiden oder wenn ich ihn habe, wie kann ich einen guten Weg finden, ihn anzusprechen? Wie kann ich das moderieren, wenn ich selber Führungskraft bin? Oder wann hole ich mir Hilfe?
Ich würde fast behaupten, dass ungefähr 90%, wenn nicht sogar mehr der Führungskräfte genauso erstmal vorgegangen sind.
Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Der Podcast von und mit Tillmann Metzger.
Ja, hallo Sabine, moin moin.
Moin moin aus Kiel.
Aus Kiel, ja, schön dich zu sehen. Eine, wie ich finde, sehr schöne Stadt. Ich gehöre, glaube ich, zu den wenigen Menschen im Universum, die sagen, Kiel ist eine schöne Stadt. Ich habe da ja auch gelebt ein paar Jahre lang. Ich mag das sehr gerne. Ja, und freue mich, dass wir zusammengeschaltet bin. Ich hier aus Lüneburg, du aus Kiel. Wir uns mal zusammen unterhalten. Du bist ja eine wirklich langjährige, jetzt schon seit Kollegin von mir, seit 10 Jahren arbeiten wir eng zusammen. Und ja, finde es einfach eine wunderschöne Gelegenheit, dich mal hier im Podcast vorzustellen und würde ganz gerne einleitend einfach mal so ein paar von deinen Lebensstationen mal benennen und einfach mal das, damit auch die Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer ein bisschen vorab Infos von dir bekommen. Genau, du bist 1970 geboren und hast für einen Menschen und zumal für eine Frau aus deinem Jahrgang eine, finde ich, doch recht ungewöhnliche Lebensgeschichte. Du bist zunächst mal aufgewachsen in einem landwirtschaftlichen Betrieb vor den Toren Kiels und bist dann tatsächlich die erste Auszubildende als Kommunikationselektronikerin in Fachrichtung Informationstechnik in Schleswig-Holstein gewesen. Also man hat schon gemerkt, du hast dich schon früh in irgendwelche Bereiche reingewagt. Und die vielleicht gar nicht so typisch damals waren für Frauen. Dann, du warst eine der wenigen Studentinnen des Studiengangs in Wirtschaftsingenieurwissenschaften, was für ein Wort, ja. Und du hast ein Jahr in Australien gearbeitet, zu einem Zeitpunkt, wo noch heute fährt ja fast jeder ein Jahr nach Australien, um da ein bisschen sich umzuschauen. Das war damals, glaube ich, noch etwas ungewöhnlicher. Und du warst im internationalen Umfeld in einer Reihe von Industriebetrieben tätig, 25 Jahre als Führungskraft. Und hast vor 12 Jahren, das 2014, das Mediation Expert Training, also unsere Ausbildung in Mediation nach dem Ansatz der Klärungshilfe, absolviert und bist Mediatorin, Coach und Supervisorin sowie Heilpraktikerin für Psychotherapie, Fachrichtung Gestalttherapie. Ja, hast auch den Meisterkurs in Mediation absolviert, nochmal 3 Jahre, um Himmels Willen 3 Tage, 3 Jahre. Und ja, wir beide haben auch schon zusammen einige Klärungshelferinnen und Klärungshelfer ausgebildet. Zuletzt waren wir zusammen im April diesen Jahres im Mediation Expert Training, warst du auch eine von unseren Co-Trainerinnen. Ja, also das ist so ein Versuch einmal so ein bisschen dieses Spektrum aufzumachen. Und wenn du dir mal selber so diesen Werdegang vor Augen hältst, was kommt dir dazu in den Sinn? Was bedeutet das eigentlich für dich als Mediatorin, diesen Art von Lebenslauf absolviert zu haben bisher?
Also ich glaube, einmal war das so ein bisschen so, warum ich mich 2014 dazu entschieden habe. Also ich habe auch als, also ich war das Nesthäkchen auf dem Bauernhof und hatte zwei große Brüder, die mich, ich sage jetzt mal, für die Welt trainiert haben, indem sie mich liebevoll, wie soll ich sagen, behandelt oder nicht behandelt haben. Also das ist natürlich so, dass man dann auch alles mitmacht mit Treckerfahren und was so ist. Also ich glaube, das habe ich so von meinen Eltern mitbekommen, dass ich so ja vor wenig Sachen Angst hatte oder viele Chancen einfach auch gerne ergreife, auch heute noch so.
Das klingt so ein bisschen, als wenn einerseits deine Brüder dich herausgefordert haben, auch sozusagen dich nicht in Watte gepackt haben, sondern so, nee.
Im Gegenteil.
Ja, was, also magst du was darüber sagen? Also wie, inwiefern herausgefordert?
Naja, wir waren ja zu dritt als Kinder sozusagen und ich war ja immer die Kleine oder die so und ne, meine Eltern wollten zum Beispiel gern, dass meine Brüder mich mitnehmen und das wollten meine Brüder natürlich nicht. Und dann haben sie.
Zu was mitnehmen? Was meinst du mit mitnehmen?
Wenn es nach Kiel geht, also ich bin eben ja in so einem Dorf ohne große Busverbindung groß geworden und meine Brüder sind 4 und 8 Jahre älter. Das heißt, die waren natürlich viel schneller mit einem Fahrzeug ausgestattet. So.
Ja. Und da sollten die den Fahrdienst machen sozusagen, so klingt das gerade.
Da hatten sie nicht so richtig Lust drauf. Und ich sag mal so, ich erinnere mich noch, dass ich so, ich habe also auch so mit so, so einem Puppenhaus gespielt und die Rache war dann irgendwann, dass sie es gesprengt haben mit Silvesterknallern. So. Also genau. Und also, es war schon ein leicht herber, also das ist auf dem Bauernhof aber auch einfach so, das ist schon ein, wie soll ich sagen, eher männlicher Umgang miteinander, weil man arbeitet viel zusammen und so, es geht eben viel um Funktionen auch, was mir im späteren Leben sehr zugute gekommen ist. Und es war aber auch ein bisschen immer ein Kampf, ich sag mal, meine Berechtigung zu haben und als Mädchen, mein Vater war so, dass er gesagt hat, naja, als Mädchen kannst du denn auch so gut helfen oder so gut Trecker fahren oder so, also der hat mich da auch ein bisschen herausgefordert.
Okay, so. Also hatte ich so eingeladen, dich da auch zu beweisen, auch einen Trecker fahren zu können und so weiter.
Ja, genau. Ja. Ja.
Ah, okay. Also, er hat nicht etwa gesagt, spiel mal mit deinen Puppen, sondern eigentlich hat er dich in gewisser Weise auf einer Ebene wie deine Brüder behandelt, so ungefähr.
Ja, also ich war da auch, ich sag mal, in meiner Kindheit sehr viel eher ein Junge, als dass ich irgendwie Mädchensachen gemacht habe oder so. Also, okay.
Darf ich noch neugierig fragen, ab welchem Alter hast du deinen Trecker gefahren tatsächlich?
Ich glaube so 8. Also ich sag mal, das erste Treckerfahren war ja so auf der Koppel. Dann hat man einen Anhänger angehängt und im Sommer, also wir hatten damals eben nicht diese riesigen Rundballen, sondern so kleine Klappen und dann musste man eben gerade über die Koppel fahren. Und sozusagen einer musste fahren, einer war oben auf dem Wagen und der andere hat das mit der Forke so hochgestarkt. Okay. Und sobald man irgendwie an die Pedalen kam, ist man der Treckerfahrer gewesen und manchmal gab es dann eben die Gelegenheit, dass am Ende die Kurve dann meine Brüder fahren mussten, so, also die sind dann vorgelaufen.
Aber das, ich habe gerade gedacht, mit 8 Jahren, da stelle ich mir schon stressig vor, mit 8 Jahren zu den Pedalen runterzureichen, aber es ging gerade so, offenbar.
Ja, also man wollte das natürlich auch, das war ja auch toll, also so, also ich sag mal, es gab da in der Kindheit auf der einen Seite viel Arbeit, aber auf der anderen Seite eben auch sehr viel Freiheit und ausprobieren dürfen und also,
spannend. So. Also da kann ich nicht ganz den Wettbewerb mit sozusagen bestreiten, aber fast. Ich bin ja, wir sind ein paar Jahre lang mit unserer Familie auf einem Restbauernhof gewohnt in der Nähe vom Bistensee. Mhm. Und wir hatten so einen uralten Diesel 200D, der musste noch sicher vorgeglüht werden, so eine halbe Minute.
Ja.
Und dann gab es ja auch damals so ein paar strengere Winter und da hatte niemand Lust sozusagen in diesem Auto zu sitzen, während da eine halbe Minute vorgeglüht wurde. Ich wurde dann vorgeschickt sozusagen. Ich war auch bekannt dafür, dass ich technisch unerschrocken war. Und ich weiß nicht, da war ich auch schon 10 Jahre alt erst, würde ich sagen. Und dann habe ich dann vorgeglüht. Und dann kamen dann die Leute nicht, dann wurde mir langweilig. Und irgendwann habe ich angefangen mit Gas und Pedal zu spielen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich konnte dann, als ich dann mit 18 anfing, Führerschein zu machen, konnte ich schon total fahren. Und der Fahrlehrer sagt schon, na, du kommst so vom Land. Ich sagte, na ja, ja.
Ja.
Okay, also das heißt,
war bei,
Ja.
Und tatsächlich auch so. Also auch,
Ist auch normal.
ja.
Da muss man sozusagen an sich halten, um nicht mit dem Auto mit 16 Jahren vom Hof zu fahren, sozusagen. Das ist wahrscheinlich auch vorgekommen, schätze ich mal.
Und wir hatten so einen
Ja.
alten Porsche-Trecker und damit
Okay,
habe ich dann
oh.
eine Wette gewonnen, weil ich dann
Na?
mit 16 gesagt habe, da hatte man, als ich Kind war, den Führerschein, dass man Trecker auch auf der Straße fahren durfte. Und dann habe
Au,
ich halt
wow.
gewettet, ich komme morgen mit einem Porsche zur Schule.
Bist du mit dem Trecker zur Schule gefahren?
Hat
Das war
echt
dein
lange
Film?
gedauert,
Wow. Ja, aber es
aber
war wahrscheinlich ein Auftritt wert, ja.
genau, die Wette hatte ich gewonnen.
Und das war dann in Flintbeck oder war es schon in Kiel dann die
Nee,
Schule oder
das war
wo war
schon
es?
in Kiel, genau,
Kiel.
ja.
Wow, da
Ja.
bist du da ganz, ganz vom Postsee, glaube ich. Da warst du, glaube ich, ne? Postsee.
Buxsee, Buxsee.
Buxsee,
Ja,
genau.
ja.
Bis so nach Kiel. Wow. Ich hoffe, es waren noch sommerliche Temperaturen.
Ja, natürlich, das macht man nur im Sommer.
Ja,
Ja,
okay. Also das heißt,
ja.
da warst du wirklich schon, hast du deine Frau gestanden sozusagen auf dem Bauernhof mit
Ja.
Trinken? Ja.
Ja, und
Ja.
es hat sich auch manchmal eben auch wie Kampf, ne, also sich
Ja.
durchsetzen müssen. Und ich weiß auch so, in der Schule war es natürlich, also wir haben einen Bauernhof mit Schweinen gehabt und die riechen natürlich. Und man selber riecht das irgendwann nicht mehr. Also das
Ja,
ist so
ja.
ein, man riecht das immer, wenn man frisch dahin kommt. Aber wenn man ein paar Stunden da ist, dann riecht man das natürlich nicht. Und
Ja.
natürlich wurde ich gehänselt und so. Und da gab es also auch schon einiges, wo ich mich einfach, ja, behauptet habe oder auch manchmal das Gefühl von Kampf oder meine Frau stehen
Ja,
hatte.
ja.
Und ich hatte halt das Glück, mir fiel Lernen sehr leicht. Also ich konnte das halt so durch gute Noten und so
Ja.
mich da positiv hervortun.
Ja, also sozusagen hast du einerseits wurde Selbstwert da herausgefordert, so als Mädchen vom Bauernhof, aber du hast dann
Ja.
auch was dagegen setzen können und warst schnell im Kopf und hast gute
Ja.
Noten nach Hause gebracht. Ja.
Ja, und ich hatte auch, also ich hatte mit 17 einen Verkehrsunfall mit so einem Motorrad, mit so einem kleineren, so einer 80er. Und da bin ich eben auch ein Jahr auf Krücken gelaufen. Also ich bin, glaube ich, ziemlich schnell erwachsen geworden. Also ich war
Ah.
ziemlich schnell so, dass ich irgendwie dachte, okay, ich will eine Ausbildung machen, ich will Studium machen, so und
Ja.
der Weg ist
Ja.
nach vorn.
Und du bist dann ja zur Kommunikationselektronik, Fachrichtung Informationstechnik gekommen. Wie bist du denn dazu eigentlich gekommen?
Also ich glaube ganz ehrlich, weil mein großer Bruder das auch als Ausbildungsberuf gemacht hat
Ja.
und ich habe mit ihm immer so rumgebastelt, schon so an Platinen und fand das halt total spannend. Und ich habe ein Praktikum als Arzthelferin gemacht und dann wusste ich, was
Ah.
ich nicht machen will. Also
Okay.
das war so, da habe ich gedacht, nee, also ich war auch im Jugendrotkreuz als Kind, also hatte da schon so Verbände und sowas alles geübt und dachte, so würde das auch als Arzthelferin sein, aber das fand ich dann nicht so interessant, so.
Das war dir
Und
zu
dann.
wenig Verantwortung oder was war das?
Ja, das war auch eben eher, also man durfte ja nicht, man darf ja nicht so viel sozusagen, also das meiste macht ja doch der Arzt und ja, also es ist ja eher auch viel Bürotätigkeit oder ja, so. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, das ist es nicht.
Das ist es nicht, genau. Und dann hast du den Elektroniker gemacht, Elektronikerin und dann Wirtschaftsingenieurwissenschaften und dann nach Australien. Das war es quasi dein erster Job in Australien oder wie bist du nach Australien
Nee,
gekommen?
das war tatsächlich mein, also meine zweite Firma, die war in Darmstadt und die hat jemand gesucht, der SAP also die Prozesse aufnimmt, damit SAP in der Firma eingeführt werden kann. Also ich bin richtig von der Firma entsendet worden. Das war 2009, also da hatte ich schon ein bisschen Berufserfahrung. Und hatte mich auch schon, ich habe halt nach dem Studium im Vertrieb angefangen, weil ich gedacht habe, oh, Vertrieb ist toll. Und dann war das aber doch so ein bisschen wie Klinkenputzen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh nee, ich möchte lieber mehr so in Richtung die Technik richtig verstehen und auch mit Menschen arbeiten und bin dann in den technischen Kundendienst gewechselt. Und habe
Ja.
da dann trainiert Produkte und habe aber dann auch irgendwann als Servicetechnikerin war ich unterwegs und habe dann irgendwann auch bei Heidelberger Druckmaschinen meine erste Teamleitung übernommen.
Ja, Techniker Kundendienst, nach allem, was ich weiß, ist das ja auch bis heute sozusagen deine Tätigkeit in der Führung jetzt, und das heißt so diese Schnittstelle zwischen dem einen Unternehmen, dem Unternehmen und den Kundinnen und Kunden, ne? So dieses ist ja auch schon was quasi Mediatorisches, so eine Schnittstelle von innen und außen zu sein, oder?
Ja, ja. Also es ist ja ganz oft, dass auch Kunden einfach auch jemand möchten, der ihnen zuhört und sich kümmert. Ja. Also so, ja, dass ja. Und gerade auch wenn die hoch eskaliert sind sozusagen, also wenn da wirklich ein Problem ist bei denen, dann hat das ganz viel erstmal mit sozusagen, ja, Flagge zeigen, ne? Also manchmal ist auch schon eine große Beruhigung, wenn man sich einfach entschuldigt und sagt, Mensch, da haben Sie recht, das ist wirklich nicht so, wie unsere Firma das eigentlich als Standard haben möchte. So.
Ja, okay, das war nämlich auch gerade schon meine Frage, dass du es gesagt hast, da scheint so eine offenbar ein sehr guter Ansatz gewesen sein, den verfolgt hast, also auch ehrlich zu sein, wenn was schiefgelaufen ist, und dann auch ehrlich sozusagen um Entschuldigung zu bitten. Das war so offenbar eine gute Möglichkeit. Was fällt dir noch ein? Also ich weiß gar nicht, bist du dafür gezielt geschult worden oder musst du das selber herausfinden, wie man mit brodelnden Kunden umgeht? Also wie war das damals?
Ja, also es gibt ja natürlich so, ne, schwierige Gespräche führen, und ich habe natürlich dann auch als Führungskraft, also ich habe dann Ingenieure, also Servicetechniker oder Ingenieure, die quasi für Eskalationsfälle rausgefahren sind, die waren meistens mein Team. Und ja, da gab es schon ein bisschen Unterstützung, sag ich mal so. Aber ganz ehrlich, man wird ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Ja, also so, das ist so, dann, ne, wenn jemand gut ist als Mitarbeiter, dann kann es halt passieren, dass man Führungskraft wird. Und ich wollte das auch gern. Also ich habe mich da auch wirklich drum beworben, sage ich jetzt mal so. Und dann merkt man aber auch erstmal, was da alles dran hängt. Also ich sage heute, wenn ich meine Mitarbeiter frage, in welche Richtung wollt ihr gehen, dann ist Führungskraft, hat für mich auch ein bisschen was mit Kindergarten zu tun. Also mit viel Kümmern, mit viel kleinen Problemen, die man löst, da sein für die Menschen, sich die Zeit nehmen. Und da sind Probleme von, mein Dienstwagen hat einen Kratzer, bis die Regenjacke, die von der Firma ist, ist nicht mehr dicht. Also bis hin zu, ich habe tatsächlich jetzt gerade ein großes Problem beim Kunden oder ich komme nicht zurückgeflogen oder.
Sozusagen wirklich. Also ich glaube, das wird ja auch oft übersehen. So Führungskraft klingt immer so ein bisschen wie, ne, da wird geführt, da hat jemand Macht, aber dass man ja ganz oft, dass man ja eigentlich im Dienste des Teams steht und sich da auch kümmert um die Menschen sozusagen. Ja. Ich glaube, das wird manchmal nicht gesehen oder auch dann manche auch vergessen leider, aber das war für dich also auch klar, das gehört dazu, dass du einfach auch für die größeren, kleineren Kümmernisse deiner Teammitglieder auch dich zuständig gefühlt hast.
Ja, also ich habe auch, also ich habe verschiedene Teams ja auch geführt, also ich sage mal, meine größte Mitarbeiteranzahl war irgendwie 160, und da bin ich aber dann wieder einen Schritt zurückgegangen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht meins, also ich mag gern die Menschen kennen, ich mag gern wissen, was mit deren Familien los ist und also so einen persönlichen Kontakt haben sozusagen.
Das und 160 hat wahrscheinlich auch bedeutet, dass du einen Teamleiter geführt hast wahrscheinlich, ne?
Genau, Leiterin, Abteilungsleiter die dann und die hatten wieder Teamleiter. Man ist aber sehr weit weg von dem, sag mal, täglichen oder auch von den Kunden. Da geht es eben oft dann um Zahlen und Strategien und sowas alles. Ich bin eigentlich auch immer mal ganz gerne hands-on und rufe auch gern mal einen Kunden an und sowas alles.
Ja. Lass uns nochmal einen Schritt zurück. Das ist gerade Kunden anrufen, ist mir gerade ganz recht. Also nochmal zu differenzieren zwischen Menschen führen, Teams führen ist ja das eine. Das andere ja ist ja mit Menschen, die als Kunden auf einen Zug kommen. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Rollenverhältnis. Wie lange warst du im direkten Kundenservice selber oder warst du sofort Führungskraft in dem Bereich?
Nee, ich war also bestimmt 3-4 Jahre war ich wirklich so als Trainerin und Servicetechnikerin, also auch die Kunden trainiert und bin da auch durch international durch die Welt gereist. So.
Und das war dein Australien-Aufenthalt. Da hast du damals für dein Unternehmen dann in Australien quasi Teil des Unternehmens trainiert, für SAP, so habe ich es verstanden, oder was war das?
Ich habe die Prozesse aufgenommen. Ja. Also sozusagen, bevor man anfängt mit SAP zu arbeiten, muss man ja so eine Prozesslandschaft aufbauen. Ja. Und dann gucken, wo funktioniert das nicht. Und unsere deutsche Muttergesellschaft, die hatte halt schon SAP und wollte eben, dass insbesondere Australien das übernimmt, weil die eben ein Produkt, da waren die Experten, nämlich so Minensiebe, die Vibrationssiebe, die haben das Gestein gesiebt, also in die also ein bisschen wie in der Sandkiste, ne, wenn man sieht. Eben, und das machen die eben auch, aber die sind dann, was weiß ich, 8x12 Meter groß und da fallen die großen Brocken drauf, sozusagen so. Und da waren die Experten und deshalb wollte man eben so schnell wie möglich einen Überblick bekommen, was ist da an Lagerbestand, was ist an Entwicklung da und sowas alles.
Das heißt, du hast da die Struktur erforscht sozusagen vor Ort und das waren da Kunden oder Teile deines eigenen Betriebes vor Ort?
Teile meines eigenen Betriebes, aber wir haben halt auch Kunden besucht, weil es eben da auch um den technischen Kundendienst ging. Also und das war halt sehr aufregend. Also das war schon, wie soll ich sagen, in einer Goldmine zu stehen und dann zu hören, dass das aber nur so stäubchenweise da geforscht wird sozusagen oder rauskommt. Aber das ist schon, also Australien ist auch einfach ein wunderbares Land.
Ja, dann alles auf Englisch, ja, okay. Ja, und also diese eine neugierige Frage, die ich hier hatte, war ja nochmal, falls du da noch was dir dazu einfällt, es interessiert mich schon dieses, was hast du dann selber entwickelt, wenn du zurückschaust, im Umgang mit schwierigen Kunden? Also wenn Kunden reklamieren, wenn der, also du hast gesagt, sich entschuldigen, wenn was wirklich nicht gut gelaufen ist. Und ich glaube, wir haben ja durchaus in der Mediation ja auch oft mit gegenseitigen Beschwerden zu tun, ne, mit Vorwürfen, mit den Menschen kommen, auch in Richtung des Mediators, wenn Menschen unzufrieden sind oder in Stress geraten. Ne? Deswegen interessiert mich das einfach, also ein bisschen nochmal herauszuhorchen, also was von dem, was du da getan hast mit diesen Kunden, Kundinnen, war vielleicht auch für dich später noch nützlich so. Was hast du da noch?
Also ich glaube, erstmal die Fakten aufnehmen, also zuhören. Ja. Also erstmal sich erklären lassen, was ist denn genau das Problem, was ist das Ärgernis, was sind auch die Auswirkungen. Also wirklich den auch mal aussprechen zu lassen und nicht gleich zu sagen oder das irgendwie abzuwürgen. Also so wie wir es in der Klärungshilfe ja auch machen, dass jemand einfach mal loswerden kann, was ist da denn? Ohne, also das, und dann eben nur Verständnisfragen stellen. Und ich glaube, dass Wichtige ist eben dann auch dieses, wer macht was bis wann. Also sozusagen rauszugehen, zu sagen, okay, welche Punkte müssen geklärt werden, bis wann muss es da eine Antwort geben, was ist wie eilig, wie können wir Ihnen da irgendwie entgegenkommen oder andersrum, können Sie uns noch in Teilen entgegenkommen. Also so ein bisschen dieses Ausloten von Themen. Und dann ist eben absolute Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit das Wichtigste. So, ne?
Dass dann, also, wenn einmal das Vertrauen angeknackst war, dass es dann wirklich in gut vereinbarten Bahnen auch wirklich dann auch weitergeht sozusagen.
Ja, danach muss es klappen.
Ja, danach muss es klappen. Ja, also es klingt tatsächlich, kann ich gut nachvollziehen, wie das auch später auf deine Mediationstätigkeit eingezahlt hat, wie man so später so schön sagt. Wie stark siehst du einen Unterschied und Gemeinsamkeiten zwischen Kundenkontakt, mit Kundenbeschwerden umgehen einerseits und Teamführung andererseits? Also Ähnlichkeiten, Unterschiede, würde mich interessieren, wie so deine Erfahrung dazu ist.
Wie soll ich sagen? Ich glaube, man braucht bei beiden Klarheit. Also ich glaube, das ist auch das, was ich so, also ich habe, glaube ich, schon immer gut gekonnt, klar zu sein. Ich bin, glaube ich, manchmal zu schnell für Menschen. Also so, dass ich dann meinen Mitarbeitern gesagt habe, so, das muss gemacht werden und du machst das und du machst das. Und mir wird danach gesagt, dass ich sie nicht so richtig mitgenommen habe oder weil ich auch relativ schnell so eine Lösungsidee habe, so diese Menschen halt mitzunehmen. Das weiß ich heute im Nachhinein. Also vor der Mediationsausbildung war ich so, dass ich gedacht habe, Ja, also ich bin doch klar, ich sage doch, wo es lang geht und was gemacht werden muss. Warum machen die denn nicht? Oder warum machen sie unwillig? Ja, also ich habe das oft gar nicht verstanden, was da
Ja,
jetzt
ja.
genau das Problem gerade ist. So.
Es
Also.
erinnert mich gerade an einen Kunden, den ich aktuell gerade habe, der genau vor der Situation stand, dass er ein Problem gesehen hat, Problem vorgeschlagen hat und dann kam ein riesen Shitstorm, weil einfach das so bei dieser Führungskraft so, ne, der war auch dafür bekannt, dass er relativ dominant war und er meinte, er tut das Gute, indem er zu einem Problem, mit dem er gar nicht so viel zu tun hatte, eine tolle Lösung vorgeschlagen hat, noch nicht gar nicht mal verschrieben hat, aber allein das Vorschlagen war schon genug, dass die Leute wieder dachten, oh, jetzt muss er wieder alles bestimmen.
Ja,
So,
genau.
also diese
Ja.
Erfahrung zu machen, wie wichtig das eben auch ist, Menschen an der Lösung von Problemen auch in einer angemessenen Weise zu beteiligen, offenbar. Darum geht es dann da, ne?
Genau. Und ich glaube hier eben, also heute in der Führung, also ich habe das ja auch, ich habe mehrere Führungskräftetrainings mitgemacht und habe mich ja dann weiter auf den Weg gemacht zum Thema Mediation und auch Gestalttherapie. Und das hat mir eigentlich erst gezeigt, was sind Gefühle, was, also ich habe ja am Anfang meiner, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber 2014 habe ich mich als Gefühlslegastheniker bezeichnet. Also ich habe ganz wenig Zugang, also ich war wirklich tough, habe aber ganz wenig Zugang zu meinen Gefühlen gehabt, habe wenig gespürt, dass ich Menschen auf die Füße trete. Also es war tatsächlich so, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, warum Menschen, also warum das zwischenmenschlich nicht so klappt. So, also das
Ja, weil
war für
einfach,
mich wirklich so ein
ja.
bisschen Buch mit sieben Siegeln. So.
Ja, also für
Und
dich war dieses Klartext reden und vereinbarte Dinge durchführen, war ja eigentlich schon eine Menge und dann hast dich gewundert, warum reicht das eigentlich nicht sozusagen?
ja, genau so. Und dann auch, dass Menschen eben vielleicht auch gar nicht die Führungskraft sich trauen, nachzufragen oder so. Also, oder eben auch dagegen zu argumentieren. Also, das war gar nicht so. Also, ich wollte das eigentlich immer und dachte, ich hätte da auch Offenheit gezeigt. Aber dann muss man halt auch fragen nach der anderen Meinung oder die Leute selber was entwickeln lassen und nicht gleich sagen, also meine Idee dazu wäre das und das so, ne? Also.
Und wir beide haben es ja, glaube ich, kennengelernt auf einer Live-Mediation, die ich bei der Industrie- und Handelskammer in Hamburg, Handelskammer heißt es dann, Handelskammer in Hamburg durchgeführt
Ja,
habe. Das
ja.
wird dann wahrscheinlich irgendwie Herbst 2013 vielleicht gewesen sein, so, wenn du 2014 Ausbildung war. Und mich würde nochmal interessieren, was war damals der Anlass zu sagen, ach, ich gucke mir mal Mediation an? Also, weshalb hat sich das damals interessiert eigentlich?
Ja, eigentlich genau aus diesem Grund. Also ich hatte
Ja.
eben da so meine größte Führungsspanne, also die meisten Mitarbeiter und habe mich immer wieder gewundert, warum doch irgendwie zwischenmenschlich das nicht so klappt, obwohl ich eigentlich, also ich hatte mit kleineren Teams immer nicht so viele Probleme. Da war ich so ein bisschen die Mutter der Nation so, also zwar auch technisch bewandert, aber habe schon auch immer mich da so hinter die gestellt und die durften ihre Fehler machen und ich habe mich dann hingestellt und habe gesagt, alles gut, wir, ne, das ist jetzt passiert und so. Also das glaube ich, fanden die immer ganz gut und ich habe auch wenig Furcht in den oberen Ebenen gehabt. Also ich habe auch da meine Kritik angebracht oder meine Verbesserungsvorschläge, aber mich hat trotzdem irgendwie gewurmt, dass ich das nicht auflösen konnte. Also ich konnte mir da keinen Reim drauf machen, warum das so ist.
Das heißt,
So.
bei dieser größten Führungsspanne von 160, sagtest du damals, ne, was ist dann passiert? Was waren so die Vorwürfe, die andere an dich herangetragen? Was waren die Schwierigkeiten?
Also es gab allein schon dadurch, dass wir unterschiedliche Standorte hatten, eben ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also ich hatte Mitarbeiter in Brandenburg, in Bremen, in Hamburg, in Kiel und in Husum. Und sozusagen, für mich war völlig selbstverständlich, dass sie verstehen müssen, dass ich nicht jede Woche bei jedem sein kann, so. Aber natürlich, wenn ich aus der anderen Brille heute gucke, kann man das schon irgendwie verlangen, dass man sagt, naja, aber also damals gab es ja noch nicht so Zoom oder sowas, ne? Da ist man eher hingefahren und das war natürlich fast gar nicht möglich, sozusagen, die alle immer abzufrühstücken oder auch zu wissen, was sie genau tun und all sowas.
So, ja, ne? Ja, also so dieses wirklich zu verstehen, nicht nur zu hören, da beschwert sich jemand, sondern auch wirklich verstehen, dass aus deren Perspektive so eine wöchentliche Präsenz eigentlich wünschenswert wäre und das ernst zu nehmen sozusagen, ja.
Ja.
Du hast ja so schön gesagt, ich erinnere mich auch noch, wie du sagst, dass du dich damals als Gefühlslegasthenikerin selbst bezeichnet hast. Jetzt hast du ja sehr wohl die Fähigkeit gehabt, offenbar mit wütenden, enttäuschten Kunden auch umzugehen. Also es ist ja nicht so, als wenn du nicht wahrgenommen hättest, dass da irgendwas brodelt. Magst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was du damit eigentlich meinst? Also was war schwierig genau an Gefühlen? Ging es um das Wahrnehmen, Differenzieren oder was war es eigentlich, was die Herausforderung war?
Also ich selber konnte gut, ich sag mal, Freude und Wut, also das waren so meine beiden Hauptgefühle so, also Traurigkeit habe ich gar nicht so sehr gespürt, also ich war wirklich so ein bisschen in so einem Funktionsmodus und habe auch gar nicht mir Zeit genommen, weil ich wollte ja immer weiter und Karriere machen und so. Also das war, ich habe auch einfach viel gearbeitet und da war gar kein Platz sozusagen, auch mich selber kennenzulernen oder auch zu gucken, oh, was ist denn da, was ich an Strategien mir angewöhnt habe, die für meine Kindheit wunderbar waren, aber heute einfach gar nicht mehr da sind. So, ne?
Ja, und das heißt, bestimmte Gefühle wie Hilflosigkeit durfte man wahrscheinlich auf dem Bauernhof besser nicht zeigen, so fantasiere ich mal.
Nein. Und auch nicht als einzige Führungskraft weiblich in einem Männerbetrieb oder so. Ne? Also ich habe ja in sehr vielen Wirtschaftsunternehmen gearbeitet und außer in der Personalabteilung gab es meistens, also Personalabteilung und Marketing, das waren immer so die, wo man nochmal eine weibliche Führungskraft finden konnte oder Controlling vielleicht, aber eigentlich war da auch schon wieder, waren eher Männer, die, die und dann durfte man sich natürlich keine Blöße zeigen, sondern es war eher so dieses, dann muss man halt doppelt so gut sein wie die oder so.
Das heißt, sowas wie Sorge, Hilflosigkeit zeigen, was noch, was sind so die tabuisierten Gefühle, die man da besser nicht spürt und nicht zeigt?
Ich glaube, Angst habe ich lange, lange keinen Zugriff zu bekommen, aber eigentlich auch aus einer guten, wie soll ich sagen, meine Eltern haben mir immer gesagt, du kannst alles schaffen. So, du musst, ne, man muss nur dafür was tun und dann kannst du alles schaffen. So, also, und wir sind da, wenn irgendwas schief geht, dann kannst du wieder bei uns wohnen. So, also das war schon auch echt gut. Aber sozusagen, es hat schon auch was gekostet. Ich bin ja eben auch nicht als normales Kind so groß geworden. Ich habe immer geholfen und auch in der Ausbildung habe ich meine Ausbildung gemacht und danach unseren Bauernhof geschmissen. So, ne? Also so, ich war schon viel Funktion und da ist das andere gar nicht vorgekommen. So.
Ja, ja. Es erinnert mich auch ein bisschen an meine Kindheit, die war natürlich schon anders. Ich war in einem Akademikerhaushalt, aber ich war sozusagen derjenige von uns Geschwistern, von dem ich den Eindruck hatte, von dem am meisten erwartet wurde, positiv wie negativ, ne? Also Leistungen in der Schule und auch ein sehr, sehr großes Zutrauen meiner Eltern, mich als auch meiner Lehrer. Also ich war so ein ganz erwachsenorientiertes Kind und war der vernünftige Tillmann, der auch überall, also in meisten Fächern der Beste war und gerne überall der Beste sein wollte. Ja. Und ich erinnere mich noch sehr genau, ich war, glaube ich, 19 oder 20 Jahre alt, dass ich mal so über das Thema Angst nachgedacht habe und so wirklich so gedacht habe, komisch, ja, worüber Leute mal reden, dass sie Angst haben. Ich weiß gar nicht, was sie meinen. Also ich habe damals wirklich das Wort gesehen und habe gedacht, ja, was soll schon passieren? So, ne? Und es ist natürlich einerseits schön, diesen Schutzkordon zu haben, dass Menschen dir was zutrauen, aber es ist natürlich eigentlich, ganz hart gesagt, eigentlich auch unmenschlich, weil natürlich hat jeder Mensch Angst und natürlich habe ich rückblickend kann ich sehr wohl sagen, wo ich Blut und Wasser geschwitzt habe als junger Kerl, aber es eigentlich nicht wirklich realisiert habe, was da gerade, dass ich Angst hatte, nicht? Sondern so einfach, das geht schon so, ne? So.
Ja, genau. Und ich habe mir eben auch, also bis zu unserer Ausbildung, da ging es irgendwie darum, Hilfe annehmen. Und ich war ja immer stolz darauf, dass ich alles alleine konnte. So, ja, dass ich aber dadurch auch, also natürlich habe ich dadurch auch die Kontrolle in meinem Leben behalten.
Ja.
Und das war eben gar nicht, also dass das mit Hilfe viel leichter geht, das habe ich gar nicht kennengelernt so richtig. So.
Ja. Also, und das ist natürlich erst, damit sogar ein paar mehr Sympathien bekommen, wenn man auch mal Hilfe braucht, oder?
Ja, ja, also man ist viel menschlicher, als wenn man da immer durch die Gegend rast und alles irgendwie hinkriegt. So.
Ja, ich glaube auch.
Vielleicht auch noch sogar besser weiß.
Ja, ja, natürlich. Wir beiden wissen natürlich immer besser, das wäre natürlich auch völlig klar. Und ja. Ich frage mich gerade, wie weit das, was du gerade beschreibst, dieses ich mache das schon, ich kann das schon, ich schaffe das alleine, ich stehe meine Frau, ich stehe mein Mann, wenn es hart auf hart kommt, ich bin für die Katastrophen zuständig. Ich frage mich gerade, für wie viele Führungskräfte das eigentlich auch generell zutrifft. Also abgesehen davon, dass du ne, als Frau da hart durch musst, ja, im technischen Bereich. Aber ich frage mich gerade, wenn du so als Beraterin, Supervisorin, Mediator mal schaust, also zu wie viel Prozent würdest du sagen, sind Führungskräfte in Gefahr, in diesen Modus reinzugeraten?
Also ich glaube, so ein Drittel der Führungskräfte ist schon so, also weil sie auch gerne, also ich habe mir das nie eingestehen können, aber ich bin Führungskraft geworden, damit ich die Kontrolle habe und nicht die anderen sozusagen. Also das ist so ein bisschen, ist auch mit Scham belegt, das zu sagen, aber tatsächlich ist es so, dass ich ungern mir sagen lassen wollte, wo es lang geht sozusagen.
Ja, und da war Führung eine gute Möglichkeit, dann selber zu sagen, wo es lang geht.
Genau. So, und ich glaube eben auch, also was mir wirklich dann auch als Mediatorin hilft, ist, ich kann halt einen Raum halten, also eine Gruppe. Ich habe keine Sorge, dass ein Konflikt zu doll eskaliert oder dass da irgendwie was passiert, was ich nicht handeln kann. Also da habe ich relativ wenig Sorge. Ich bin da so ein bisschen unerschrocken. Ja, und jetzt inzwischen, glaube ich, bin ich auch ganz empathisch und kann da auch mit Menschen anders umgehen. Aber das war wirklich auch ein Lernfeld für mich. So.
Ja, ja. Und das heißt also nochmal, um zu 2014, 2013 zurückzugehen, du hast da irgendwie gemerkt, da kommen Beschwerden, du kannst sie aber nicht so richtig einordnen, so nach dem Motto, was haben die eigentlich, ist doch alles klar und ich bin verantwortlich und so weiter.
Ja, ja.
Und da hast du die Vermutung, es hat irgendwas mit der Art zu tun, wie du Konflikte damit umgehst, muss ja wohl, ne? Sonst wäre es wahrscheinlich nicht
so. Ja, oder auch, also ich glaube, manchmal haben die Menschen auch eben auch im Privaten so. Ich hatte zum Beispiel zu der Zeit eine gute Freundin, die dann plötzlich den Kontakt abgebrochen hat. Und dann habe ich halt nachgefragt, was ist, und dann sagte sie, Mensch, das musst du doch wissen. Und ich stand daneben und dachte, ich habe keinen Schimmer. So, was ich jetzt, wir haben da irgendwie eine blöde Situation gehabt, aber deshalb gibt man ja nicht eine Freundschaft auf. So, ne? Und jetzt im Nachhinein weiß ich, da gab es schon mehr Sachen und wahrscheinlich hat sie mir sogar einen Hinweis gegeben, aber den habe ich gar nicht so wahrgenommen, weil für mich war, wenn es eine Beziehung gibt und die ist gut, dann bleibt die auch so lange gut, bis mir jemand was anderes sagt. Und mir haben dann manchmal zu spät die Leute gesagt, dass das vielleicht was anderes ist.
Ja, ja. Und ich finde auch ganz erstaunlich, dass in unserer Ausbildung, ich glaube, das ist bei unserer Ausbildung ganz ähnlich wie den meisten anderen Mediationsausbildungen. Ich würde sagen, dass vermutlich circa ein Drittel der Menschen, die kommen, sind entweder Führungskräfte oder sogar Geschäftsführer. Wir haben nicht wenig Geschäftsführer auch.
Ja.
Geschäftsführerinnen, die genau eigentlich aus sehr ähnlichen Gründen kommen wie du, nämlich dass sie merken, so irgendwas mit Konflikten und mir irgendwas klappt da nicht so ganz.
Nicht.
Ein Drittel ist ungefähr Leute, die sagen, ich möchte, bin schon Trainer, Supervisor, Coach, irgendwas, möchte außerdem noch mehr zu meinem Portfolio. Und noch ein Drittel kommen sogar eher so als private Menschen, die sagen so, ich und mein Bruder, ich, meine Schwester, ich und Konflikte. Also das ist wirklich so eine Mischung aus ganz unterschiedlichen Motiven. Also das, was du da an Motivation hast, finde ich, ist durchaus sehr typisch für mindestens ein Drittel der Leute, wenn nicht eine Hälfte.
Ja.
Was würdest du sagen, in so einer Mediationsausbildung passieren da ganz verschiedene Dinge. Es gibt Rollenspiele. Wir haben in unserer Ausbildung ja auch so ein individuelles Coaching, was ja Pam bei uns macht. Und es gibt diese Selbsterfahrung mit dem Enneagramm, dieser Persönlichkeitstypologie. Es gibt dieses praktisch Mediieren natürlich jedes Mal und zwischendurch. Also wo würdest du sagen, du sagst, du warst Gefühlslegasthenikerin, wo fing das an, dass du den Eindruck hattest, so jetzt kommt da mehr Information zu dir, jetzt kannst du mehr mit Gefühlen erstmal in dir wahrnehmen und bei anderen wahrnehmen. Wie kannst du was dazu sagen, was dazu beigetragen hat?
Also ich glaube, einmal das Enneagramm, also ich meine, ich wusste vorher natürlich auch, dass Menschen unterschiedlich sind, aber das wusste irgendwie nur mein Kopf, das wusste nicht mein Herz oder mein Körper. Ja. Also so, das war wirklich so, dass wir durch diese Körperpraxis, dass wir uns grounden, also so eine Körperreise machen und da auch zu uns kommen, dass ich das erste Mal angefangen habe, wirklich zu spüren, wie fühlt sich mein Körper an, was habe ich überhaupt gerade für ein Gefühl und was denkt mein Kopf? Also so da überhaupt zwischen zu unterscheiden, so, ne? Also
Das ist ganz spannend, wie du es beschreibst. Das gibt ja auch, ne? Also im Züricher Ressourcenmodell unter anderem sprechen wir auch über somatische Marker, also dass ja im Grunde unsere Gefühle ja auch mit Empfindungen im Körper auch verbunden sind und dieses seinen Körper zu spüren, sein rasendes Herz, den Druck im Bauch zu spüren, die Kopfschmerzen ernst zu nehmen, kann einen da auch dazu führen, zu Gefühlen wie Angst, Empörung und so weiter. Also diese Verbindung vom Körper offenbar hat was dazu beigetragen, mehr da ins Spüren zu kommen.
Ja, genau. Und im Weiteren hat die Gestaltausbildung natürlich auch, die Therapieausbildung sehr geholfen, weil wir da natürlich auch nochmal alle Gefühle unter die Lupe genommen haben und da auch Prozesse sozusagen abgelaufen sind, die wirklich einfach auch Kindheitstraumata geschlossen haben oder auch nochmal gemerkt haben, das ist so ein Glaubenssatz, den ich habe. Also ich hatte sehr, sehr lange diesen Glaubenssatz, ich muss alles alleine schaffen. So.
Ja,
und das hat auch mein Leben bestimmt. Ja, und ich sag mal so, in der Mediationsausbildung, also ich bin heute noch mit einem von meiner Mediationsausbildung sehr eng befreundet. Wir haben sehr viel Nähe erlebt, auch sehr viel Gespräche geführt. Also, weil wenn man sich um Konflikte kümmert, kommt man zwangsläufig an Gefühle und kommt sich zwangsläufig auch sehr nah. So, also, und das ist wirklich auch was. Also ich sage mal so, diese Mediationsausbildung hat schon auch mein Leben verändert. Ist jetzt vielleicht ein bisschen Lobhudelei oder irgendwie so, aber es ist tatsächlich so, dass ich danach viel Haltung auch verändert habe. So.
Ja. Nein, also ich kann das ja über mich selber ja auch sagen. Ich habe ja in dem letzten Podcast, den ich hier veröffentlicht hatte, war ja mit Ron Crable. Das war ja mein Mediationslehrer, den ich nach 40 Jahren zum ersten Mal wieder gesehen habe. Und ich kann auch sagen, dass also diese Ausbildung bei ihm, das waren damals 5 Tage erstmal, das war der Start eigentlich, aber für amerikanische Verhältnisse war das schon eine Ausbildung. Da hat mein Leben sehr gründlich verändert, nicht? Also auch diese, damit umzugehen.
Und was ich eben wirklich auch toll fand, ist, dass wir eben nicht nur Rollenspiele gemacht haben in der Ausbildung, sondern dass wir eben auch wirklich echte Fälle, also sozusagen, das gibt ja diesen Mediationspool, wo man sozusagen sich dazu verpflichtet, mit 2 anderen zusammen einen Pool zu bilden und dann eben sagt, also ich bin damals mit einem Arbeitskollegen oder mit einem Mitarbeiter von mir bin ich da reingegangen, weil wir uns nie verstanden haben. Und dann haben eben 2 aus meiner Ausbildungsgruppe das mediiert und das war toll. Also der war jetzt nicht so hoch eskaliert, weil wir mochten uns als Menschen. Nur hat er mich nie als seine Führungskraft akzeptiert. Also so, das war so ein freifliegendes Radikal. Und ich habe gemerkt, das hat jetzt auch keinen Sinn, das immer wieder zu versuchen. Also weil das, ne, entweder ich gebe ihm seine Freiheit oder er verlässt wahrscheinlich die Firma so. Ne?
Ja, also. Vielleicht nochmal, um das mal für die Zuhörer, Zuschauer nochmal zu erklären, also Mediationspool heißt eben, jeder von den 3, die sich im Pool verabreden, garantiert innerhalb von einem Jahr einen echten Konfliktpartner einzubringen und die anderen beiden mediieren. In deinem Fall war es eben der Mitarbeiter, der das gemacht hat. Und daran eben zu erfahren, am eigenen Leib zu erfahren, wie es wirkt, ist ja das eine, in einem echten persönlichen Konflikt. Und das andere ist natürlich, dass die anderen beiden eben Mediationspraxis bekommen, was uns sehr wichtig ist. Ja. Und was wir auch machen, ist ja auch von wegen echte Praxis. Wir laden ja im vierten Modul ja auch ein, dass die echten Spannungen, die innerhalb der Ausbildungsgruppe entstehen, nach dem Motto, du hast das Intervisionsprotokoll immer noch nicht geschrieben oder du
Ja.
meldest dich ständig oder sagst nie etwas. Also es entsteht ja auch was in so einer Gruppe. Und dass wir dann im vierten Modul das ja auch mediieren, dass sozusagen man sich gegenseitig finden kann als Menschen, die Spannung haben und jemand Drittes mediiert. Ich selbst stelle mich als Leitung da ja auch zur Verfügung und bin da durchaus ein gern gesehener Konfliktpartner immer wieder mal.
Ja.
Das ist schon spannend. Ja, ich habe sogar mal in einer Ausbildung bin ich sogar von dreien gefordert worden, als jemand, wo, ne, die Teilnehmer mit mir Spannung hatten. Hab dann gemerkt, uiuiui, da habe ich mir auch zu viel zugemutet, weil da gucken ja noch alle sitzen drumherum, gucken zu, einer mediiert. Und ich habe gemerkt, boah,
Ja.
also beim dritten Durchgang war ich dann doch auch echt durch. Und da habe ich gemerkt, na, also künftig werde ich mal so ein bis zwei machen, also auch so ein bisschen dieses Muster, was du auch hast, sozusagen, ich schaffe das schon. Ja, aber auch
Ja.
das ist, ja, genau. Aber es ist spannend auch, ne? Auch für mich als Ausbildungsleiter. Ich glaube auch für die Gruppe spannend, dass ich mich da auch selber auch mit zur Verfügung stelle. Und das ist ja letztendlich die Situation, die man im Betrieben hat. Da hast du einen Vorgesetzten, du bist Mitarbeiter und also nur bin ich als Leiter nicht Vorgesetzter im engen Sinne, aber eine ähnliche Rollenabstufung. Und darum geht es dann ja im Betrieben, sag mal, aus der Perspektive der Mitarbeiterin auch den Mut zu finden, klar zu sprechen und als Mediatorin auch zu unterstützen, dass die klar sprechen. Ne? Das ist ja ein erster Schritt, dass man überhaupt ins Offene geht. Und ja, da gibt es auch viel Übungsbedarf. Deswegen gibt es Mediationsausbildung. Ja, genau.
Ja, und auch, also ich muss jetzt sagen, meine Firma ist so klein, dass ich jetzt nicht als Mediatorin direkt
Nein.
tätig bin.
Nein.
Aber mir fällt schon viel früher auf, wenn sich etwas anbahnt. Also ich spreche Irritationen schon viel früher an, dass ich Mitarbeiter zur Seite nehme und sage, Mensch, ich habe das Gefühl, da knirscht das gerade zwischen uns. Ist da was? Oder sonst schmeißt den Gedanken weg. Ich habe nur irgendwie, weiß nicht, ich hatte gerade so ein komisches Gefühl zwischen uns.
Und
Lass uns mal drüber reden.
das macht eben einen Riesenunterschied, wenn man quasi davon ausgeht, ich meine, da ist was, damit senkt man die Schwelle ja doch deutlich, ne? Während wenn man sagt, ne, ich kenne ja auch wirklich viele Führungskräfte, die wohlmeinend sind und dann so beim wöchentlichen Meeting so in die Runde fragen, so nach dem Motto, ist was? Und dann kommt natürlich nichts. Es ist natürlich so ein, keine Ahnung, 40 Stunden, 40 Minuten, wo man eigentlich vor allen Dingen Sachthemen beredet und dann außerdem mal fragt, gibt es irgendwas, irgendwelche Spannung? Und dann hinter sich wundern, dann in der Mediation oder vor der Mediation, ja, warum sagt niemand was? Ne? Aber es ist eben gar nicht so leicht, sich wirklich eingeladen zu fühlen, wirklich die schwierigen Dinge auf den Punkt zu bringen. Und da sagst du, da hast du viel dazugelernt durch die
Ja,
Mediationsausbildung.
genau. Also auch eben diese TZI-Runde, da hast du ja, glaube ich, auch schon einen Podcast drüber gemacht. Also eben auch überhaupt den Raum zu schaffen, wo man miteinander über vieles einfach sprechen kann. So, ne? Also das ist schon sehr gut. Und überhaupt auch zu gucken, ne? Also wenn wir einen Konflikt haben, was könnte eine Ursache sein, da Fantasien zu entwickeln, all sowas. Also so, genau, und das ist schon wirklich, wirklich hilfreich.
Ja.
Ja.
Wenn du als Mediatorin in anderen Betrieben unterwegs bist, ne, dass du einen kleinen Betrieb nicht selber mitmachst, da sind
Ja,
wir, ne, da
ja.
sind wir einer Meinung, da fehlt dann so ein bisschen die Distanz, um als allparteilich
Ja,
wahrgenommen zu werden,
ja,
etc.
ja.
Aber wenn du woanders unterwegs bist, dann und auch gerade in technischen Betrieben unterwegs bist, ne, also ich bin ja auch viel in technischen, auch teilweise in gewerblichen, handwerklichen Betrieben auch unterwegs. Und das ist ja doch eine spannende Herausforderung. Wie schafft man den Spagat, dass die Menschen einerseits das Gesicht wahren, im Sinne von, ne, also wir sind hier alles, ich sag mal, so ein bisschen überspitzt, harte Kerle und so, ne, also wir können unseren Job einerseits und andererseits aber auch das, was da in den Menschen brodelt, zu befreien, weil am Ende quält es einen doch, wenn man sich nicht verstanden fühlt, etc. Was ist so dein Eindruck? Also, wie gehst du mit Führungskräften um, wie mit Mitarbeitenden in Mediationen, damit die sich da öffnen können, auch wenn vielleicht nicht von vornherein so eine Kultur da ist?
Ja, also ich glaube, am Anfang ist natürlich vor so einer Mediation einfach die Auftragsklärung total wichtig. Das ist ja schon wie ein Coaching mit der Führungskraft, also zu sehen, wo sieht sie ihren Anteil, was darf nicht passieren, dürfen Gefühle überhaupt auf den Tisch? All sowas ist ja schon mal so die Vorphase eigentlich, um zu gucken, mit wem habe ich es denn da zu tun, der Vorgesetzte ist sozusagen so. Und ich glaube, dann hilft mir einfach auch dieses Thema, dass ich selber Führungskraft bin, weil man einfach auch viele Sachen einfach sieht. Also ich sage mal so, wenn wir heute Führungsspannen von 20 oder 30 Mitarbeiter für eine Führungskraft haben, dann ist das fast unmöglich für die gut zu führen, weil man hat ja nicht nur die Führungsaufgabe, sondern meistens auch noch eine Tagesaufgabe oder so. Also, und das aber als Wahrheit in den Raum zu bringen, also zu würdigen, dass die schon ganz viel macht und dass man dann eben überlegen muss, können wir die Struktur irgendwie verändern oder so. Also wir haben in einem Team zum Beispiel aufgrund dieser Tatsache Teamsprecher für Unterteams entwickelt, sozusagen gemeinsam. Und die Idee kam von den Mitarbeitern. Also das war gar nicht, wir haben erst mal verstanden, was ist denn da und warum geht das nicht? Und dann haben sie selber Ideen generiert, wie sie es verbessern können.
Das heißt, die Teamsprecher sind Menschen, die das, was da so im Team passiert, an die Führungskraft heranträgt. Ist das die Idee? So?
Ja, und auch andersrum. Also sozusagen, dass es da Meetings gibt, wo Ideen abgesprochen werden und dann sozusagen wieder ins Team zurückgegangen wird. Ja. Also und ich sag mal so, die Klärungshilfe ist für mich halt eine, ich sag jetzt mal, genial entwickelte, kleinschrittige, strukturierte Vorgehensweise. Also ich bin so, dass ich damit sehr, sehr glücklich bin und dass ich da auch merke, so wie das wie dieser Rahmen ist, gibt es immer Klarheit. Also, und Klarheit heißt ja nicht, dass alles harmonisch und Friede, Freude, Eierkuchen ist. Klarheit kann auch heißen, ein Mitarbeiter muss gehen oder zwei Mitarbeiter können nicht im gleichen Büro oder am gleichen Projekt arbeiten. Aber diese Klarheit zu haben und das zu akzeptieren, ist schon ganz viel Erleichterung, weil viel schlimmer ist für die Menschen diese Unsicherheit, die vorher da ist.
Ja, so. Vielleicht für Menschen, die jetzt zum ersten Mal hier reinhorchen, also Klärungshilfe ist ja ein Ansatz der Mediation, der von einem schweizerischen Psychologen, Psychotherapeuten von Christoph Thumann entwickelt worden ist. Ja. Ich habe das ja mal 2009, 2010 auch von ihm direkt gelernt und seitdem ist das ja auch so mein Ansatz, den ich gerade bei innerbetrieblichen Konflikten am allermeisten anwende, einfach weil er wirklich sehr hervorragend angepasst ist an diese hierarchische Situation und eben einfach erlaubt, auch wirklich in eine Offenheit zu kommen, sowohl sachlich als auch menschlich, ne? Dass man beides wirklich auch in einem guten Rahmen gemeinsam im Team und mit der Führungskraft besprechen kann. Ja. Und wenn wir vielleicht auch nochmal den Schwenk machen, das war jetzt so die Frage, ne? Also wie was ist sozusagen dein Umgang mit Führungskräften und Mitarbeitern in der Mediation? Mich würde auch nochmal interessieren, du bist ja auch leidenschaftliche Trainerin und Ausbilderin. Ja, du bist ja eine feste sozusagen unserem Trainerteam fürs Mediation Expert Training. Und ja, was ist das, was dich da besonders begeistert und auch auszeichnet? Vielleicht gerade als Ausbilderin für Mediation.
Also ich glaube einfach, dass gerade zum Thema Konflikt, weil das in Firmen oft so ein Tabuthema ist, also auch bei uns, man hat keine Konflikte und wenn man welche hat, dann ist man eine schlechte Führungskraft, so nach dem Motto. Aber dass ein Konflikt total normal ist und wir ihn alle andauernd in kleiner oder größerer Ausprägung haben, und es eigentlich nur darum geht, wie gehe ich damit um? Also wie kann ich ihn entweder vorher schon vermeiden oder wenn ich ihn habe, wie kann ich einen guten Weg finden, ihn anzusprechen? Wie kann ich das moderieren, wenn ich selber Führungskraft bin? Oder wann hole ich mir Hilfe? Also wann bin ich so sehr verwickelt, dass ich eben jemand Externes brauche, sozusagen. Ja. Und allein das ist schon manchmal wie soll ich sagen, für die öffnet Augen so.
Ja, ja.
Und für mich ist es einfach so, ich liebe Mediation, also ich habe das als tolles Tool kennengelernt und ich würde da gern viel mehr Menschen sozusagen von profitieren lassen, weil für mich ist das kleine bisschen Friedensarbeit und jedes Mal, wenn ich jemanden ausbilde, dann mache ich wieder jemanden, der auch Frieden stiften kann. So, also,
ja, das heißt, du hast eben auch selber als Mensch mit viel Kraft und Lust an Verantwortung auch erleben können, wie du damit auch gegen Wände knallst manchmal, wenn du da nicht achtsam genug bist und nicht genug siehst und so dieses Menschen bewegen mit ihrer guten Kraft auch gut umzugehen, gerade wenn Spannungen sind, so dass, ne, dass sie das nicht erleben müssen, wiederholen müssen, was du auch schon erlebt hast, so dass etwas, was dich befriedigt,
Ja, und ich habe auch, ich habe immer gern gelernt und auch immer gern sowas wie Nachhilfe gegeben oder so. Ich glaube, dass ich mag einfach lernen, Wissen aufnehmen, aber eben auch Wissen weitergeben. So. Und werde da auch nicht müde, selber an Trainings teilzunehmen. Also es ist schon weniger geworden, aber es gibt immer noch welche auf dem To-Do-Zettel sozusagen. Ja. Und ich finde es einfach total schön. Also ich habe zum Beispiel auch ein eigenes Training, was für Führungskräfte ist, wie die sich im Konflikt, also was ihre Rolle ist, welche Aufgaben sie haben. Und das ist für ganz viele so ein Augenöffner. So, ne? Und wenn man dann noch aus dem Wissen der Führungskraft sagen kann, und guck mal, da könntest du führungstechnisch auch noch was verändern, dann ist es wirklich perfekt, weil es so beide Seiten abholt. Nicht nur, jetzt habe ich den Schlamassel, wie komme ich da wieder raus, sondern wie verhindere ich beim nächsten Mal vielleicht, dass ich da überhaupt reingerate, sozusagen.
Ja, was sind da so deine 3 wichtigsten Tipps, wenn darum geht, auch wirklich so zu führen, dass der Konflikt gar nicht erst groß wird, gar nicht erst eskaliert?
Also ich glaube, es geht, also dieses Irritationen möglichst früh ansprechen, und zwar, also wir nennen das immer Souveränität zweiter Ordnung, also nicht nur sachlich gut zu sein, sondern auch meine Fehler zuzugeben. Also und da muss ich als Führungskraft eben auch ein bisschen Vorbild sein. Also je mehr ich mich öffne und sage, oh Mist, da bin ich echt gescheitert, mit dem Kunden bin ich nicht gut klargekommen, da musste ich jemand anders bitten, den anzurufen, weil irgendwie habe ich das nicht hinbekommen. Ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass man das Zwischenmensch, also da, und man merkt das auch, je mehr man das anspricht, desto mehr gibt es auch eine Kultur, dass Fehler Lernchancen werden. Also, dass man sagt, da ist was passiert, wie können wir es denn beim nächsten Mal besser machen? So.
Also wirklich proaktiv als Führungskraft dann, wenn mir Fehler passieren oder wenn ich gescheitert bin, einfach auch das einbringen im Sinne einer Kultur des Entschämens, so, das passiert jedem und jeder und dadurch können eben auch Dinge, wenn sie schwierig werden, leichter angesprochen werden, weil man sich selber nicht so defizitär empfinden muss, weil die Führungskraft hat eben auch, ringt auch an manchen Punkten. Ja, finde ich super wichtig.
Ja. Und ich finde eben auch dieses, also das ist immer manchmal ein bisschen, wenn ich das erzähle, mit Widerstand, aber ich versuche eben nicht mehr alleine mit Mitarbeitern über jemand anders zu reden, wenn da ein Konflikt ist, sondern ich bitte beide, also erstmal bitte ich die selber miteinander zu sprechen. Und wenn das nicht geht, dann bitte ich Sie beide zu kommen, sodass wir das gleich mit allen Beteiligten besprechen können. Und als Begründung sage ich eben, dass ja der andere auch nicht möchte, dass jemand zu der Führungskraft geht und über ihn redet. Und das ist eben davon, da kommt man dann weg von diesem Reden übereinander hin zu wir reden miteinander.
Ja, so, also statt dieses Beichtstuhlverfahren, wo die Leute einzeln zu dir kommen, erst der eine, dann die andere und dann, was passiert dann, wenn erst der eine da war, was bedeutet das für die andere, die später kommt?
Naja, da ist schon mal so ein Vorteil und dann weiß man nicht, was hat die mir erzählt oder auch nicht und darf ich alles sagen? Manchmal wird man ja dann noch zur Verschwiegenheit verpflichtet oder soll da irgendwie was nicht erzählen oder so. Also, und das kann, also kann sehr schnell zu Verwicklung führen.
Ja.
Das gibt es in Ausnahmefällen natürlich auch, wenn was ganz Persönliches, was ganz Privates ist. Aber normalerweise versuche ich, die beiden Mitarbeiter dann, oder auch wenn es mehrere sind, an den Tisch zu setzen und zu sagen, hey, dann sag mir doch mal, was ist das Thema so.
Ich würde fast behaupten, dass ungefähr 90%, wenn nicht sogar mehr der Führungskräfte, für die ich mir die ihre und deren Teams, ich mir die ihre, genauso erstmal vorgegangen sind, sozusagen. Ja. Da gibt es Konflikte, ich spreche erst mit dem einen, dann mit dem anderen, dann mit dem anderen. Ein guter Grund dafür ist natürlich, dass man selten als Führungskraft ausgebildet ist, so eine ganze Horde, ein ganzes Team im Konflikt zu besprechen. Das ist also auch irgendwie nachvollziehbar erstmal. Und dann ist es nicht selten im Nachgespräch zur Mediation, dass ich tatsächlich entweder schon dem Team unter Führungskraft oder der Führungskraft alleine vorschlage, na, wie wäre es, wenn denn Konflikte aufkommen, dass die gleich zusammenkommen und nicht erst der eine, dann der andere. Und dann sagen sehr häufig die Führungskräfte, und ich würde mich interessieren, wie du darauf antwortest. Ich höre ganz häufig von Führungskräften, na ja, wenn ich die Schwelle so hoch lege, dass die quasi nur zu zweit zu uns kommen können, dann kommen die vielleicht gar nicht mehr und dann weiß ich gar nicht mehr, was los ist. Ich muss Einzelgespräche führen können, um überhaupt mitzubekommen, was da im Team läuft. Wie würdest du, was würdest du dazu antworten?
Also ich würde das tatsächlich, das ist ja ein Kulturwandel, den würde ich mit dem Team besprechen. Und ich würde eben sagen, hier, also ich sage meinen Schülern auch immer, sagt einfach, ihr wart auf einem Training und da hat euch eine Dame erzählt, so soll man das machen. Und ihr würdet das gern mal 3 Monate ausprobieren. Würdet gern mal schauen, wie funktioniert sich, verändert sich da was. Ne, dann hat man erstmal denen auch so eine Gelegenheit gegeben, es dauert ja nur 3 Monate, das ist nicht so schlimm. Und man hat ihnen gesagt, okay, wir wollen es ausprobieren, lasst uns doch gemeinsam mal schauen, wie funktioniert das denn? So.
Ja.
Und ganz oft ist das ist eben dieses Mitnehmen. Also früher hätte ich auch gesagt, ihr kommt nur noch zu zweit, Punkt. Und dann wäre vielleicht wirklich niemand mehr gekommen. Und heute würde ich eben eher sagen, hey, was haltet ihr davon? Ne? Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Und das eben auch einfach mit denen durchdiskutieren, sozusagen.
Und dann würde ich, also ich finde es eine super Idee, einfach erstmal auf Zeit, also durchdiskutieren, besprechen, die Gründe benennen, Befürchtungen abholen und dann Testphase 3 Monate, finde ich super. Und was kommen da so für Rückmeldungen, also nach dieser 3 Monaten Testphase?
Also meistens ist es tatsächlich gut. Also meistens ist es danach tatsächlich gut, dass sie sagen, Mensch, das hilft einfach. Ne?
Ja.
Das hilft, dass ich mir selber nochmal überlege, kann ich reden? Und also ich habe viele positive Erfahrungen. Ja. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Kultur an. Ich sag mal, ein Kindergarten ist da anders oder Sozialpädagogen sind vielleicht anders als Wirtschaftsbosse, sag ich jetzt mal so. Aber ich habe durchaus positive Rückmeldungen bekommen.
Und das heißt, dass dann oftmal, also weiß nicht, hast du es auch gehört von Führungskräften, dass sie sowas sagen wie, dann höre ich ja überhaupt gar nicht mehr, was da los ist, wenn ich die Schwelle so hochlege. Hast du sowas mal gehört? Oder ist das
aber ich habe dann auch gesagt, aber was ist denn der Preis dafür, wenn sie dann sozusagen gar keine Allparteilichkeit mehr haben können, weil sie quasi von dem einen zu was verpflichtet wurden und von dem anderen auch. Da ist mehr Unruhe und dieses Reden übereinander. Das ist ja eben die Störungen haben halt Vorrang oder nehmen sich Vorrang so. Und je besser ich die sozusagen im Team besprechen kann, indem ich den Raum schaffe, desto besser kann man dann eben damit umgehen. Ne?
Ja, und das heißt, die Rückmeldung ist nach 3 Monaten doch, die kommen dann zu zweit unter Umständen.
Eigentlich.
Oder zu dritt sogar vier.
Ja,
finde ich auch super wichtig. Ne? Das ist wirklich, glaube ich, wirklich eine ganz, diese Einzelgespräche sind so eine ganz verbreitete Kultur, sind gut gemeint, aber sind eigentlich eine Verlängerung des Problems, nämlich des hintenrum Redens. Also wir Mediatoren verdienen ja eigentlich nur unser Geld, weil die Leute zu viel hintenrum reden. Wenn die schon bei kleinen Dingen direkt miteinander vornum reden, dann wären wir out of business, um es mal ganz klar zu sagen. Dass die Probleme werden erst dann schwierig, wenn man sie so lange hintenrum bespricht, bis sie halt weit genug eskaliert sind, dass wirklich niemand mehr was machen kann. Das ist ja wirklich der große Unterschied. Du hast ja jetzt schon eine lange Reise hinter dir als Mädchen aus der Landwirtschaft, als Auszubildende in Kommunikationstechnik, Informationstechnik und Wirtschaftsingenieurin, Mediatorin. Also, was würdest du Menschen für eine Empfehlung geben, die da so relativ am Anfang des Weges sind, sagen wir so 30-Jährige, die so, ne, die haben so ihren ersten Fuß reingesetzt, vielleicht, wenn es gut gegangen ist, in ein Unternehmen, sind in eine bezahlte Tätigkeit. Und du hast ja erzählt, wie du dann irgendwie dann 2013, 14 gemerkt hast, Mensch, ich braucht da noch was, ich brauche noch einen Schritt, und ganz selten bekommt man ja so eine vollständige Ausbildung in, wie verhältst du dich jetzt mit Kollegen, Mitarbeitern, Führungskräften, ne? Was würdest du so 30-Jährigen empfehlen, die so merken, boah, so richtig rund läuft das hier im Kontakt nicht?
Also ich glaube, ein Teil der Arbeit ist auf jeden Fall zu sich finden, also sozusagen dieses was ich auch gemacht habe mit Fühlen, Lernen und überhaupt, wie geht's mir? Also ich kannte früher meine Bedürfnisse gar nicht. Also wenn jemand gesagt hat, was wollen wir machen, habe ich gesagt, ja, ich komme mit. Aber dann zu merken, ich brauche auch mal Ruhe oder ich möchte mal nicht mit oder was auch immer. Also das überhaupt so zu spüren. Also ich würde jedem empfehlen, eine gewisse Art von Körperpraxis zu machen, weil im Körper wird einfach ganz viel abgespeichert sozusagen und das ist wirklich hilfreich, ob man jetzt meditiert oder Sport macht oder also irgendwas mit dem Körper, weil der einfach alles in seinen Zellen abspeichert sozusagen, gute wie schlechte Erfahrungen, und die schlechten können eben überschrieben werden so. Und also ich sag mal so, für mich ist auch jetzt, also ich gehe ja teilweise auf Bauernhöfe jetzt, um zu mediieren, und jetzt ist es eine reine Freude für mich so, ne? Also weil sich das Bild total gewandelt hat und ich freue mich dann immer und bin ganz neugierig, wie sich das alles entwickelt hat und so, und bin aber auch froh, den Hof meiner Eltern nicht übernommen zu haben, so, ne? Und ich glaube, ich würde zu keiner Chance, die sich mir stellt, Nein sagen. Also ich bin ganz, also manchmal durch einen blöden Satz bin ich sozusagen nach Australien zum Beispiel gekommen. Da hieß das irgendwie, wir müssen dahin und das muss irgendwie jemand machen und wir haben aber keinen. Und dann habe ich gesagt, ich würde das schon machen. Und einen Monat später saß ich im Flieger. Ja. So, und ich war gar nicht so sehr dafür, sondern ich habe einfach versucht immer, ne, wenn ich was nicht konnte, mir das beizubringen oder zu gucken, wo ist irgendwas, was man verbessern kann, und habe einfach Gelegenheiten wahrgenommen. So. Und
also das heißt, es ist wahrscheinlich manchmal gar nicht so leicht, den tollen Weg durchs Leben und den tollen Weg durch die Karriere zu planen, sondern einfach offen und aufmerksam zu bleiben für die Gelegenheiten, die es am Wegesrand eben gibt, und die dann zu ergreifen, eher als sich in was weiß, was man gerade gar nicht hinbekommt. So. Ja, finde ich spannend.
Also ich habe auch tatsächlich, also ich sag mal so, als ich nicht mehr so wild darauf war, große Führungskraft zu werden, flogen mir plötzlich diese Jobs zu. Also vorher habe ich so ein bisschen so, ja, und man muss Karriere machen und dann muss man das und dieses machen. Und ich habe dann immer versucht, da auch den Job zu bekommen. Und dann hat das nicht so richtig geklappt. Und irgendwann ist mein Chef tatsächlich in Rente gegangen. Und dann hieß es plötzlich, Sabine, willst du das machen? Dann habe ich gesagt, ja, ich kann das ausprobieren. So.
Okay, und vielleicht nochmal zurück zu dem der Körperarbeit. Das ist ja so ein ganz großes Wort, um das nochmal konkreter zu fassen. Also im Grunde nochmal, so verstehe ich dich, dieses indem ich meinen eigenen Körper spüre. Und das kann eine Yoga-Übung sein, das kann eine Meditation sein, das kann aber auch ein Sport sein. Aber dieses, ich spüre, was im Körper passiert und nehme das ernst. Und das ist für dich so eine ganz wichtige Brücke rüber, zu dem auch seine Gefühle wahrnehmen. So.
Ja, und, ja. Und die oder auch so, im Wald spazieren gehen und da die Stille, ne, also ja, nicht mit irgendwas am ja Ohr, sondern eben wirklich,
ja,
das ist total beruhigend. So.
Ja, ja. Und ich verstehe dich so, dass auch deine Erfahrung ist, dass dieses zu sich kommen, sich selbst wahrnehmen, körperlich, emotional eben auch eine ganz zentrale Voraussetzung dafür ist, dass ich überhaupt den anderen verstehen und wahrnehmen kann. So verstehe ich dich.
Ja, ja, ich glaube schon. Also weil ich glaube, dann zeigt man eben echtes Interesse. Also dann ist es nicht so irgendwie aufgesetzt, ich mache das, um ja irgendwas zu erreichen, ja, sondern ich merke immer, ich habe wirklich Interesse daran, warum die Situation so verfahren ist und auch großes Interesse daran, dass sie klarer wird. So.
Also das heißt, so diese forscherische, interessierte Haltung sich selbst gegenüber, wie geht es mir eigentlich, was brauche ich eigentlich, ist auch ein total gutes Übungsfeld, um dann auch zu dem anderen rüberzugehen. Ne? Was mir dazu auch noch einfällt, ist ja auch diese Erfahrung, dass Menschen, die in ihrer Kraft sind und in ihrer Souveränität sind, für sich selber sorgen, ja überhaupt erst fähig sind, sich auch dem anderen zuzuwenden. Nicht? Das ist ja, das ist ja das Verrückte, dass eigentlich die sich jemandem zuwenden, setzt voraus, dass ich mich auch erstmal gut gesettelt habe. Und noch so eine Parallele fällt mir ein, nicht, dass unsere Spiegelneuronen, die wir hier in dem vorderen Hirnlappen haben, dass die ja auch, ne, dass wir durch die Spiegelneuronen das nachahmen, was der andere macht und dadurch erst spüren können, was der spürt, weil wir das neuronal nachmachen. Auch da wieder, nicht, indem ich meine Spiegelneuronen, also indem ich meine Empfindungen wahrnehme, die ich mitbekomme, während ich jemand anders anschaue, dadurch kann ich erst verstehen, wie der andere ist. Also das finde ich eine ganz wichtiger Punkt, zu sich kommen, um dann zu dem anderen kommen zu können. Ja, finde ich sehr, danke. Ja. Diese schöne Weisheit, die du uns
da und das gibt einem eben auch so ein gewisses Selbstvertrauen, also Vertrauen in sich.
Ja.
Und dann ist es auch wieder leichter, neue Dinge anzufangen oder zu sehen, wo will ich hin, sozusagen. So, ne?
Okay, ja, Sabine, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns und mir deine Zeit geschenkt hast, deine sehr, sehr spannende Geschichte. Wir haben uns ja auch schon nicht wenig miteinander unterhalten, aber ich glaube, so einen langen Bogen an einem Stück nochmal dir auf der Spur zu sein, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so konsequent gemacht habe. Ja. Jedenfalls habe ich doch einiges Neues über dich auch erfahren. Und was mir vielleicht noch abschließend einfällt, was noch gar nicht gesagt wurde, also ich habe dich auch so ein bisschen gefragt, deine Kompetenzen als Ausbilderin, was ich eben auch wahrnehme, dass du nicht nur vorne stehst und sehr leidenschaftlich die Dinge mitteilst und auch sehr gut strukturiert. Ne? Also du bist auch jemand, die sehr gut strukturieren kann, gut strukturiert, visuell unterstützt, Dinge mitteilt, sondern ich erlebe es auch mal so, dass du auch immer noch die Kraft hast, wirklich den Einzelnen wahrzunehmen und sich auch dem Einzelnen zuzuwenden. So dieses, also da meine ich auch so die Führungskraft herauszuspüren, so wirklich die Menschen im Blick zu haben, auch auf die zuzugehen und die anzusprechen, wenn die was brauchen. Das ist ja nicht so immer leicht, auch als Teilnehmerin zu sagen, so Mensch, da hakt was. Ich habe den Eindruck, dass du da auch in Pausen und abends beim Bierchen und so weiter, dass du da auch wirklich die Kraft hast und das Interesse hast, wirklich auf die Menschen zuzugehen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist eben auch so ein Punkt, der also auch heute in meinem Miteinander mit den Menschen einfach auch ganz, ich mag einfach Menschen so, also und ich merke immer, ich glaube, früher habe ich auch mal gedacht, oh, der will mir was Böses oder so. Jeder hat seine Geschichte, warum gerade etwas nicht so ist, wie ich es vielleicht erwarte. Ne? Also man sagt ja immer so ein bisschen, also Unzufriedenheit oder unglücklich sein ist Erwartung minus Realität. Ne? Also erwarte nicht so viel und guck und schau und freu dich über die Dinge, die da sind. So, ne?
Sag nochmal den Satz, wie war der? Sag nochmal.
Unglücklich sein ist Erwartungen minus Realität. Also wenn deine Erwartungen zu hoch sind und die Realität dem nicht entspricht, dann bist du unglücklich.
Ja. Ah, okay. Ja. Ah, spannend. Ja, also ich freue mich noch auf viele, viele schöne Jahre mit dir, Mediationsausbildung.
Auf jeden Fall.
Die wir zusammen leiten werden. Und ja, wünsche dir einen schönen Feierabend erstmal. Du hast ja auch schon einen langen Arbeitstag hinter dir. Also danke, dass du da die Zeit genommen hast. Und ja, wir sehen uns ja bald wieder. Bis dann.
Genau. Bis dann.
Tschüss. Ciao, ciao.
Mach's gut. Vielen Dank für die Gelegenheit.
Sehr gerne. Ciao.
Das war Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube.